Wir kommen heute eigentlich zum zweiten Teil, könnte man sagen, oder zur zweiten Phase dieser Serie über das Königreich Gottes. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lange diese Serie dauern wird. Jedes Mal, wenn ich eine neue Predigt vorbereite, bin ich erstaunt über diese Fülle. Über die Fülle an Informationen, die zu finden ist im Neuen Testament und auch zum Teil im Alten, über das Königreich Gottes, über dieses neue System, in dem wir leben. Wir leben in einem neuen System. Sag mal, ich lebe in einem neuen System. Ich lebe in einem neuen System. Und in diesem neuen System gibt es neue Regeln, gibt es neue Prinzipien, gibt es neue Vorgehensweisen. Und diese Dinge musst du kennen. Du musst sie gelernt haben, sonst kannst du sie nicht für dich umsetzen. Sonst werden sie nicht für dich arbeiten in dem Maß, wie sie es könnten, wie sie es eigentlich möchten. Weißt du, das Reich Gottes, wenn du es einmal verstanden hast, ist eine Art Selbstläufer. Du musst es nicht neu dauernd wieder anschieben, damit es irgendwie funktioniert, sondern wenn du einmal darin bist, wenn du dich einmal in diesem System bewegst, dann kann es für dich zu einem Selbstläufer werden. Das heißt, es reißt dich regelrecht mit. Wenn du dich nicht dagegen stemmst oder aus der Bahn werfen lässt durch irgendetwas, sondern es reißt dich mit, es treibt dich vorwärts, es treibt dich voran, es führt dich auf gute Weide, es gibt dir gesunde Nahrung, es führt dich zu den Segnungen Gottes. Das Reich Gottes funktioniert in dieser Art und Weise, wenn wir es für uns arbeiten lassen. Aber wie gesagt, das bedingt, dass wir einige Dinge wissen. Dass wir einige Dinge kennenlernen, die das Wort sagt über dieses Königreich, über dieses System. Und wir haben angefangen damit eben, die ersten vier Predigten zu dem Thema sind erhältlich als Set, wo diese vier Predigten drin sind. Und jetzt machen wir weiter. Wir lernen das Reich Gottes besser kennen. Ich möchte eine Schriftstelle anschauen mit euch heute, das ist Matthäus 11, Vers 11. Die erste Schriftstelle, die wir heute studieren wollen. Und ich gehe eigentlich, wenn ich das vorbereite, so ein bisschen chronologisch vor. Ihr wisst, es handelt sich um das griechische Wort Basileia. Basileia für Königreich, Königtum, Königsherrschaft, das Gebiet, über das der König regiert. Und dieses Wort kommt über 100 Mal vor im Neuen Testament. Und ich gehe einfach so jetzt im Matthäus-Evangelium chronologisch vor, nach dem Auftauchen dieses Wortes. Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Das ist eine sehr prägnante Aussage, die Jesus hier macht über das Reich Gottes, beziehungsweise über Johannes den Täufer oder beziehungsweise auch über den Gläubigen, der sich in diesem Königreich bewegt. Ich meine, die Leute damals waren es sich gewohnt, Menschen zu beurteilen, Menschen einzuschätzen. Ist das jemand, der wirklich im Namen Gottes redet? Hat der eine bestimmte Bedeutung? Hat der einen bestimmten Einfluss? Und ihr wisst alle, Johannes der Täufer war eine sehr wichtige Figur. Einige hundert Jahre hatte es keinen großen Propheten gegeben in Israel. Es herrschte Dürre, es herrschte Hungersnot, geistlich gesprochen. Und dann auf einmal tritt Johannes der Täufer auf als eine Krönung sozusagen des alttestamentlichen Prophetentums. Johannes der Täufer stand in der Tradition alttestamentlicher Propheten. Er war nicht ein sehr umgänglicher Kerl. Er war nicht diese Art von Mensch, die du gerne am Sonntag nach dem Gottesdienst zum Essen einladen würdest. Weil er hatte, heißt es im Wort, er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er trug ein raues Gewand aus Kamelhaaren. Keine weichen Kleider, nicht ein gut gekleideter Dressman, sondern ein wilder Kerl mit langen Haaren, weil er ein Naziräergelübde hatte. Keinen Alkohol trank. Was willst du ihm vorsetzen? Den Rotwein würde er stehen lassen, den du ihm zum Sonntagsbraten servierst. Ich würde sagen, er hat da nicht ein paar wilde Heuschrecken irgendwo. Er war nicht die Art von Mensch, die man als umgänglich bezeichnen könnte oder einfach mit ihr umzugehen. Er nannte Leute Otternbrot, Natterngezücht. Er sagte den Leuten, die Axt ist bereits den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und jeder, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Er war ein Mann, der Buße, der Umkehr predigte. Und er war auch der, wie wir wissen, der Jesus den Weg bereitet hat. Und er war genau genommen der Erste, der angefangen hat, über das Königreich Gottes zu lehren und zu predigen, es zu verkündigen. Und von dieser Person sagt Jesus nun, unter den von Frauen Geborenen, das heißt unter allen natürlichen Menschen, ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Mit anderen Worten, er ist die Krönung oder der Abschluss des natürlichen Menschen. Es gibt keine wichtigere Figur, menschlich gesprochen, als Johannes den Täufer. Nenne all die Stars des Alten Testaments, Mose, Jakob, Abraham, Isaac, etc., etc., die Propheten, Jesaja, Jeremia und so fort, Elia, Elisa. Du kannst sie alle nennen, die von Frauen geboren waren, aber ein Größerer als Johannes den Täufer ist nicht aufgestanden unter diesen. Das ist erstaunlich. Und dasselbe gilt auch für heute noch. Auch heute könnten wir noch sagen, es gibt keinen größeren und wichtigeren Menschen, ich spreche menschlich, wie Jesus auch hier, als Johannes den Täufer. Miss all die Stars, die du kennst, an ihm, er ist immer noch größer. Er ist immer noch größer. Aber dann sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Nun, was ist der Unterschied zwischen Johannes dem Täufer als dem größten natürlichen Menschen und jedem Kleinsten im Reich der Himmel? Der Unterschied ist folgender. Johannes war noch nicht durch den Geist Gottes von Neuem geboren worden. Johannes 3, Vers 16 war noch nicht aufgeschrieben worden. Beziehungsweise die Verse danach, wo Jesus dann von der neuen Geburt redet. Diese Verse waren noch nicht aufgeschrieben worden. Ja, es war noch gar nicht möglich, von Neuem geboren zu werden. War noch nicht möglich, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war, weil Jesus bis dahin den Preis noch nicht bezahlt hatte durch seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung am Kreuz. Jesus spricht hier eigentlich prophetisch. Zu dem Zeitpunkt, da er dies redet, gab es noch keinen Kleinsten im Reich der Himmel. Die Rede ist hier nicht von der jenseitigen Welt, sondern die Rede ist hier von diesem neuen System, von diesem Königreich Gottes. Du sagst, ja, aber hier ist doch die Rede vom Königreich der Himmel. Nun, lass uns die Parallelstellen anschauen zu diesem Vers in Lukas 7, Vers 28. Hier heißt es, denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes. Der Kleinste in dem Königreich Gottes ist größer als er. Wir sehen also anhand von diesen beiden Versen, die denselben Ausspruch von Jesus zitieren, dass das Königreich Gottes und das Königreich der Himmel zumindest an einigen Stellen im Neuen Testament austauschbar verwendet werden. Dasselbe bedeuten, dasselbe meinen. Es geht hier also um das Königreich Gottes. Jeder, der dazu gehört, der Kleinste in diesem Königreich, ist größer als Johannes der Täufer. Der Titel dieser Predigt heute lautet, finde deine Größe im Königreich. Wisst ihr, das sind so Gedanken, die mir während der Zeit in Paris durch den Kopf gegangen sind. Irgendwie, ich weiß nicht, der Herr hat mich wahrscheinlich so geführt. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, während ich so in der Metro saß und herumlief auf den Straßen von Paris. Wir waren auch auf dem Eiffelturm und von dort oben sehen die Menschen sehr klein aus. Ja? Von einem 300 Meter hohen Turm aus sehen die Menschen, die unten auf der Erde sind, sehr klein aus. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, eine sehr lapidare Sache ist, es gibt enorm viele Menschen. Paris ist voll mit Menschen. Pastor Peter hat dann dasselbe gesagt irgendwann, sind so viele Menschen da. Das ist eine ziemlich lapidare Tatsache, ja? Viele Menschen auf dieser Erde. Nur manchmal ist uns das nicht so bewusst, nämlich wenn wir uns dauernd um uns selbst drehen. Oder in unserem eigenen kleinen Kosmos, Makrokosmos muss man sagen, uns bewegen. Mikrokosmos, Entschuldigung. Wenn wir uns darin bewegen, dann ist uns das manchmal nicht mehr bewusst. Nun, was möchte ich damit sagen? Ich glaube, dass Gott in jeden Menschen dieses Verlangen hineingelegt hat nach Größe. Jeder Mensch möchte durch irgendetwas herausragen aus dieser Menge. Ich glaube, das Gefühl, das vielen Menschen sehr zu schaffen macht in unserer heutigen Zeit, ist ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit. Ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit kann dir über einen bestimmten Zeitraum völlig den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn du dauernd herumschaust und andere siehst, die besser aussehen als du, die mehr Geld haben als du, die mehr Erfolg haben als du, du meinst es zumindest, dass es so ist, und dich selbst als klein, als minderwertig, als nicht gut aussehend wahrnimmst, ich sag dir, diese Haltung wird dir früher oder später den Boden unter den Füßen wegziehen. Jeder Mensch hat das Verlangen nach Größe. Das hat Gott in uns hineingelegt. Nun, es gibt verschiedene Arten, wie du dieses Verlangen ausleben kannst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du diesen Drang nach Eigenständigkeit, diesen Drang nach Individualität, diesen Drang über die Masse herauszuragen, wie du ihn ausleben kannst. Manche tun das so, indem sie sich besonders verrückt kleiden. Auch davon gibt es natürlich in Paris zum Beispiel viele. Es gibt sie auch hier in Schaffhausen. Es gibt sie auch in unseren Breitengraden. Andere tun es, indem sie möglichst exzessiv leben, indem sie nichts auslassen, was man Sünde nennen könnte, um einfach aus dem Durchschnitt herauszuragen. Wir alle haben Idole. Wir alle haben Vorbilder. Wir alle haben Leute, wo wir denken, wenn wir doch nur zu dieser Gruppe gehören würden, wenn wir doch nur so im Rampenlicht stehen würden wie diese Person, dann würde es mir besser gehen. Dann hätte ich dieses Gefühl von Bedeutung. Dann hätte ich dieses Gefühl von Größe in meinem Leben, das ich haben möchte. Der springende Punkt ist eigentlich der, wo suchst du deine Größe? Wo befriedigst du dieses Verlangen nach Bedeutung, das du hast? Du möchtest eine bedeutende Person sein. Wer von euch möchte keine bedeutende Person sein? Ich hoffe nicht, dass irgendjemand den Arm heben möchte. Du möchtest Bedeutung haben. Du möchtest eine bedeutende Person sein. Und Gott hat es in dich hineingelegt, dass du eine solche Person bist. Die Frage ist, wo findest du diese Größe? Wo findest du diese Identität? Wie definierst du diese Größe? Und Christen leider sind nicht ausgenommen davon, ihre Größe, dieses Verlangen, dieses Bedürfnis nach Größe und Bedeutung woanders zu stillen als im Königreich Gottes. Dabei haben wir hier die einzige legitime Grundlage für Größe und Bedeutung. Und wenn Jesus sagt, der Kleinste im Königreich der Himmel ist größer als Johannes der Täufer, ist das nicht gute Nachricht? Egal wie lange du schon gläubig bist, egal wie weit du schon gewachsen bist im Glauben, egal wie viele Schriftstellen du auswendig kennst, egal wie viele Gottesdienste schon besucht hast, egal wie vielen großen Männern und Frauen Gottes du schon die Hand schütteln durftest, du bist größer als Johannes der Täufer. Du hast mehr Bedeutung. In den Augen Gottes hast du mehr Bedeutung. Preis dem Herrn. Du musst dich nicht vergleichen mit alttestamentlichen Propheten und Heiligen. Du bist größer als sie. Du musst dich nicht vergleichen mit den Stars der Welt, in welchem Bereich auch immer, seien es die Stars in der Sportwelt, seien es die Stars im Showbusiness, seien es die Stars in den Filmen. Du musst dich nicht vergleichen mit ihnen. Du bist größer als sie. Du bist größer als sie. Wisst ihr, im Königreich Gottes gibt es eigentlich so etwas, ist etwas verankert, dass man mit einem unschönen Begriff oder einer unschönen Formulierung elitäres Denken nennen könnte. Elitäres Denken. Wir sind eine Elite. Sag mal, ich gehöre zu einer Elite. Ich gehöre zu einer Elite. Du gehörst zur Elite Gottes. Du gehörst zu seiner Elite. Er hat von dir gesagt, der ist größer als Johannes der Täufer. Sie ist größer als Johannes der Täufer. Er ist größer als Johannes der Täufer. Dadurch, dass du hineingeboren wurdest in dieses Königreich und zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes geworden bist, hast du mehr Größe. Die neue Geburt in Christus Jesus, das in Christus versetzt sein, macht dich zu einem König, macht dich zu einer Königin. Jesus ist der König, du bist ein kleiner König in Christus Jesus. Lass uns diese Linie ein bisschen weiter verfolgen. Wie können wir innerhalb des Königreiches Gottes an Größe zunehmen. Du denkst, ja, aber jetzt wird es aber ganz heiß. He? Du willst mir doch nicht etwas sagen, im Reich Gottes gibt es eine Hierarchie. Im Reich Gottes gibt es eine Abstufung an Bedeutung einzelner Persönlichkeiten. Nun, ich will dir das nicht sagen. Das Wort Gottes sagt es dir. Das Wort Gottes sagt es sogar klar und deutlich. Lass mich mal eine Schriftstelle vorlesen hier. 1. Korinther 14, Vers 5. Hier heißt es, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Paulus sagt hier anhand des Beispiels der Gaben des Geistes, dass derjenige, der weissagt, größer ist, als derjenige, der in Sprachen redet. Und er gebraucht dafür dasselbe griechische Wort, nämlich das griechische Wort meizon, das wir vorhin schon gesehen haben auf der PowerPoint-Folie, wie in Matthäus 11, Vers 11. Es gibt eine Hierarchie, es gibt eine Abstufung. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott diesen Weissagenden mehr liebt als den in Zungen redenden. Das bedeutet nicht, dass er ihn mehr liebt, aber er hat mehr Einfluss. Er hat eine größere Bedeutung. Das, was er tut für das Königreich Gottes, kann mehr bewirken. Deswegen hat er eine größere Bedeutung. Im Zusammenhang mit den Gaben des Geistes ist es offensichtlich, Paulus sagt an verschiedenen Stellen, wir sollen nach diesen Gaben eifern. Du bist also nicht dazu verurteilt, bedeutungslos zu sein in diesem Zusammenhang. Du bist nicht dazu verurteilt, klein zu bleiben im Königreich Gottes. Wenn Jesus sagt, bezüglich Johannes des Täufers, dass der Kleinste im Königreich der Himmel oder im Königreich Gottes größer ist als er, dann bedeutet das nicht, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen solltest und ein Kleinster bleibst. Sondern die Tatsache, dass du als Kleinster schon größer bist als Johannes der Täufer, sollte dich dazu motivieren, noch größer werden zu wollen. Im Rahmen und im System des Königreiches. Matthäus 5, Vers 19, hier hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Jesus hat nur interessante Dinge gesagt, Amen, aber hier interessant im Zusammenhang mit unserem Thema. Matthäus 5, Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es gibt also die Möglichkeit, innerhalb des Reiches Gottes, innerhalb des Reiches der Himmel, klein zu sein oder groß zu sein. Eine bessere Übersetzung dieses Verses wäre, wenn daher jemand eines dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, so wird er im Königreich der Himmel zu den Geringsten zählen. Die Übersetzung hier in der Elberfelder wird der Geringste heißen, ist eigentlich falsch, weil es taucht hier kein bestimmter Artikel auf. Du bist nicht der Geringste, der Kleinste, wenn du Dinge lehrst, die nicht mit dem Wort übereinstimmen oder ein Gebot auslöscht oder was auch immer, sondern du gehörst zu einer größeren Gruppe von Leuten, die weniger Bedeutung haben. Du gehörst quasi zur Gruppe der Geringsten. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Königreich der Himmel. Von was ist es also abhängig, ob wir im Königreich Gottes Kleinste genannt werden oder ob wir groß werden im Königreich Gottes? Nun, wie ich schon am Anfang kurz angedeutet habe, diese Dinge sind sehr komplex. Diese einzelnen Verse und Aussagen von Jesus über das Königreich sind so dicht miteinander vernetzt, dass jeder Vers leitet wieder zu einem Nächsten, führt wieder zu einem Nächsten und die Bedeutungsebenen überlagern sich total. Ich weiß manchmal selber nicht mehr, wie ich da noch durchkommen soll, aber ich versuche es irgendwie für euch in diesen Predigten zu tun. Das ist eine Bedeutungsebene, die hier drin ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird einer der geringsten sein im Reich der Himmel. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass nichts von dem, was Gott niedergelegt hat in seinem Wort, an Geboten, an Verheißungen, an Anweisungen, an Eckpfeilern, an Leitplanken für unser Leben. Nichts von dem wird hinfällig werden. Wen betrifft das? Das betrifft zum Beispiel die Leute, die behaupten, die Gaben des Geistes, die Wunderwirkungen des Geistes, das übernatürliche Handeln Gottes ist nicht mehr für heute. Diese Leute sind hier ganz klar mit einbezogen. Sie lehren die Menschen, dass es das, was Gottes Wort ausdrücklich sagt, heute nicht mehr gibt. Sie streichen einfach Weisungen, Gebote, Verheißungen des Wortes und sagen, das brauchen wir nicht mehr. Das müssen wir heute nicht mehr haben. Ja, das gibt es heute gar nicht mehr. Solche Leute werden deswegen nicht aus dem Reich Gottes verbannt werden. Steht hier nicht. Aber sie werden an Bedeutung gering sein. In den Augen Gottes ist es so. In den Augen Gottes ist es so. Und es wird auch in den Augen der Menschen so sein. Du kannst das Königreich Gottes und die Botschaft des Evangeliums nicht reduzieren auf eine Botschaft von lass dich erretten. Das ist nicht alles, was das Evangelium beinhaltet. Das ist nicht alles, es gibt mehr. Und wir sollten all dieses mehr ebenfalls verkündigen und predigen, damit wir zu den Großen gehören. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen oder groß genannt werden im Königreich der Himmel. Welches sind die Leute, zu denen wir aufschauen in unseren Kreisen? Wenn ich den Namen Reinhard Bonnke nenne, wow, da geht allen ein Schauder der Ehrfurcht über den Rücken. Warum? Weil dieser Mann Millionen von Schwarzafrikanern das Evangelium gebracht hat in der Kraft von Zeichen und Wunder. Halleluja! Weil in seinem Dienst Menschen den Herrn gefunden haben, wahrscheinlich wie in keinem anderen. Und weil in seinem Dienst Kranke geheilt wurden, Tote auferweckt wurden und so weiter und so fort. Dieser Name ist ein großer Name im Reich der Himmel. Warum ist das so? Weil er tut und lehrt, was das Reich Gottes ausmacht. Nun, wenn du diese Dinge schon gar nicht lehrst, wie willst du sie dann tun? Wie willst du ein Täter der Werke des Evangeliums werden, wenn du gar nicht darüber lehrst, wenn du zu denen gehörst, die sagen, ja, Markus 16, der letzte Teil des Kapitels, das gehört gar nicht wirklich zum Evangelium. Habe ich gelesen hier in meiner Fußnote. Spätere Handschriften haben das hinzugefügt. Wenn du so lehrst oder wenn du dich von solchen Dingen beeinflussen lässt, dann wirst du zu den Kleinen gehören im Königreich. Wir möchten aber zu den Großen gehören. Stimmt's? Wir sind so eigennützig, in Anführungszeichen, dass wir gerne zu den Großen gehören möchten. Weißt du, dieses Verlangen nach Größe und Bedeutung, das Gott in dich und in mich hineingelegt hat, ist letztlich unersättlich. Amen, wir sind die Unersättlichen. Und wenn du diese Unersättlichkeit immer wieder von Gott stillen lässt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann musst du keine Angst haben, dass du irgendwann so über die Stränge schlägst, dass die Menschen den Kopf schütteln oder niemand mehr was anfangen kann mit dir und Gott sagt, du alter Sünder, du. Von diesen Geboten, von denen Jesus hier redet, gibt es eines, das besonders groß ist. Markus 12, Vers 31. Das zweite ist dies, nämlich das zweite von den wichtigen Geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wenn du also dieses Gebot lehrst und tust, dann bist du auf dem direkten Weg zur Größe im Königreich Gottes. Halleluja. Wenn du dieses Gebot nicht lehrst oder nicht tust, dann wirst du klein bleiben. Das ist ein direkter Zusammenhang in diesen Dingen. Jesus lehrt das nicht umsonst. Er hat uns hier den Weg aufgezeigt zu wahrer Größe. Also es gibt wahre Größe und es gibt falsche Größe. Es gibt auch Menschen im Königreich Gottes, die es zu Größe gebracht haben, aber ihre Größe besteht vor allem in Organisation, in menschlichen Fähigkeiten, in hochgepusht worden sein. Ich weiß nicht, ob sie einen sehr sicheren Stand haben dort oben. Ich möchte einen sicheren Stand haben, der darin besteht, dass ich die Gebote Gottes lehre und tue. Und Jesus hat gesagt, dieses Gebot hier, lass uns das erste auch noch lesen. Ab Vers 29, Jesus antwortet ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Übles. Die Liebe fragt immer danach, was dient der anderen Person? Nicht, was dient mir, was ist für mich am besten, womit kann ich groß werden? Wir werden im zweiten Teil dieses Themas dann sehen, was Jesus gesagt hat, ganz praktisch, er hat ganz praktische Anweisungen gegeben, wie man groß werden kann, nämlich indem man dient. Wie man groß werden kann im Königreich, nämlich indem man sich klein macht. 1. Korinther 13, Vers 13. Eine Stelle, die uns dies bestätigt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Kümmere dich um diese drei Tugenden. Kümmere dich um diese drei und du wirst gut fahren. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die größte von diesen ist die Liebe. Trachte nach der Liebe, wandle in Liebe, lebe in Liebe und du wirst groß werden im Königreich Gottes. Wisst ihr, eine der Qualitäten von Kenneth Hagin, und Kenneth Hagin war einer der Großen des letzten und auch dieses Jahrhunderts im Königreich Gottes. Eine seiner Qualitäten war, dass er in Liebe gelebt hat. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Love, the Way to Victory. Liebe, der Weg zum Sieg. Und Kenneth Hagin, von ihm konntest du kein negatives Wort erwarten über irgendeinen anderen Diener Gottes. Er hat niemanden mit Namen genannt oder mit Namen denunziert in seinen Büchern. Wenn er negative Beispiele beschreibt, dann immer ohne Namen, was andere Leute nicht getan haben. Er hat sich nie dazu hinreißen lassen, irgendjemanden zu verpfeifen, irgendjemanden anzukreiden. Nein, sondern er hat in Liebe gelebt. Das ist mit ein Grund, warum er 86 Jahre alt geworden ist und bis ins hohe Alter noch fit war und seinen Dienst als Mann Gottes im Reich Gottes tun konnte. Nun, verbunden mit diesem Ganzen ist eine wunderbare Verheißung, die wir finden in Johannes 14, Vers 12. Wir reden von Geboten und Werken. Gebote werden gelehrt, Werke werden getan. Tiefe Offenbarung. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wir sind nicht nur größer als Johannes der Täufer, sondern wir sind auch dazu berufen, im Königreich Gottes aufzusteigen, größer zu werden, an Bedeutung zuzunehmen. Und Jesus verheißt uns, dass wir, wenn wir an ihn glauben, sogar größere Werke tun werden, als er selbst sie getan hat. Es klingt unglaublich, aber Jesus hat es selbst gesagt. Warum? Weil er zum Vater geht und uns befähigt mit derselben Befähigung, mit der er befähigt war, nämlich durch die Salbung des Heiligen Geistes. Siehst du, Johannes der Täufer, das ist mit ein Unterschied zwischen ihm und uns, er hatte die Salbung auf sich für den Dienst, zu dem Gott ihn berufen hatte. Aber wir haben die Salbung in uns. Kraft unserer neuen Geburt lebt der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, höchstpersönlich in uns. Haha. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen kann diese Salbung auch aus uns heraus wirken. Wir haben eine größere Salbung, Dinge zu tun, als Johannes der Täufer sie hatte. Matthäus 11, Vers 12. Das ist der Anschluss an Matthäus 11, Vers 11. Ja, ich sag's euch, man wird simpel mit der Zeit. Es sind nicht die hochtrabenden Wahrheiten, nicht die hochgegriffenen Predigten, die euch helfen oder die überhaupt helfen, sondern es sind die einfachen. Amen, wenn ich Mark Hankins höre, er predigt immer wieder dasselbe. Aber es ist immer wieder, hat immer wieder neue Kraft. Matthäus 11, Vers 12. Und natürlich ist hier ein Zusammenhang zu Vers 11, den wir am Anfang angeschaut haben. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Was bedeutet das? Das ist vielleicht einer der am schwersten verständlichen Verse im ganzen Neuen Testament. Oder sage ich es lieber so rum, einer, der das größte, ein großes Potenzial in sich birgt, falsch verstanden zu werden. Was meinte Jesus, wenn er sagt, Gewalttuende reißen es an sich, dem Reich der Himmel wird Gewalt angetan? Ja, wer oder was könnte denn dem Reich der Himmel Gewalt antun? Inwiefern können Gewalttuende das Reich der Himmel an sich reißen? Ich meine, wie wir wissen, gab es damals die sogenannte Partei oder Splittergruppe der Zeloten. Das waren Leute, die mit Gewalt die römische Herrschaft beenden wollten, die Römer aus dem Land treiben wollten und meinten, dass sie damit Gott einen Dienst täten, sodass der Messias kommen könnte, um sein Königreich aufzurichten. Wir wissen, dass Jesus damit nicht einverstanden war. Jesus kann also nicht von dieser Gruppe von Leuten reden, wenn er hier von Gewalttuenden spricht. Er meint das im übertragenen Sinn. Dieses Wort gilt insbesondere für uns. Was müssen wir tun, um das Königreich der Himmel in unserem Alltag, in unserem Leben umzusetzen? Was müssen wir tun, damit dieses System, damit dieses Königreich sichtbar wird in unserem Leben? Was müssen wir tun, um in den Genuss seiner Segnungen zu kommen? Wir müssen ihm Gewalt antun. Das heißt, wir müssen mit aller Entschiedenheit diesem Königreich und seinen Grundsätzen nacheifern. Wir müssen uns einverstanden erklären mit den Regeln des Königreiches. Wir müssen alles daran setzen, in den Fluss dieses Systems hineinzukommen, damit dieses System für uns arbeiten kann. Diese Dinge, die Jesus hier lehrt, nämlich, dass wir seine Gebote lehren und tun müssen, das ist manchmal oder oft ein Kampf. Das wird nicht von selbst gehen. In Liebe zu leben, nach Liebe zu streben, das wird nicht von selbst gehen. Damit ist ein Kampf verbunden. Du musst ein Gewalttäter werden für das Königreich Gottes. Du musst dich entscheiden, ich lebe entlang dieser Linie. Ich will diese Segnungen, ich will diese Vollmacht des Königreiches haben, ich will sie sehen, ich will sie erleben, ich will diese größeren Werke tun, ich werde nicht zurückhalten mit den Wahrheiten, die ich erkannt habe aus dem Wort, denn Jesus hat gesagt, wer sie lehrt und tut, wird ein Großer genannt werden. Weißt du, manchmal ist es nur zu einfach, Abstriche zu machen. Manchmal ist es nur allzu leicht, das Evangelium zu verwässern. Manchmal ist es nur allzu leicht, sich mit weniger zufrieden zu geben, als eigentlich möglich wäre. Warum predigt ihr immer noch Heilung? Werden so viele Leute geheilt in euren Gottesdiensten? Noch nicht. Noch nicht. Aber ich lasse mich von den Umständen nicht ins Boxhorn jagen. Ich lasse mir von den Umständen nicht vorschreiben, was ich lehre und tue und was nicht. Sondern der einzige Maßstab für das, was ich lehre und tue, ist das Wort selbst. Wie gesagt, das Leben läuft so. Das Leben läuft so, die Welt, in der wir stehen, läuft so und funktioniert so, dass das Leben im Königreich Gottes mit einem Kampf verbunden ist. Und du ein göttlicher Gewalttäter werden musst, um in den vollen Genuss dieses Königreiches zu kommen. Man wird es dir streitig machen. Man wird dich versuchen, davon abzuhalten, so intensiv zu sein mit den Dingen Gottes. Man wird versuchen, dir einzureden, ja, aber weißt du, ein bisschen religiös, sie langen doch auch, oder? Wieso musst du denn dauernd von diesem Jesus reden? Reicht es dir nicht, wenn du in deinem Herzen an ihn glaubst? Man möchte dich abbringen davon. Und deswegen musst du in diesem guten Sinne ein Gewalttäter sein und das Reich Gottes an dich reißen. Es dich etwas kosten lassen, dazu zu gehören. Matthäus 13, Vers 31. Nun, ich empfinde irgendwie, dass ich noch nicht sehr tief gekommen bin hier mit diesen Dingen. Aber als ich das gestern vorbereitet habe, müde von Paris zurück, und die letzte Nacht in Paris war ziemlich arg. Und zwar war es folgendermaßen, wir sind erst um 12 Uhr ins Bett gekommen. Die Versammlung ging ungefähr bis 11, kurz vor 11, und wir sind, weil wir noch nichts gegessen hatten. Davor waren wir auch schon in einem Gottesdienst gewesen übrigens, nämlich in der Hillsong Church in Paris. Was aber dort in Paris eigentlich eine Jugendgemeinde ist. Also Jugend wirklich Durchschnittsalter 20. Aber es war trotzdem sehr gut, vielleicht werde ich ein anderes Mal noch mehr davon erzählen. Wir hatten also zwei Gottesdienste an jenem Abend. Und hatten noch nichts gegessen und deswegen setzten wir uns wieder in diese Pizzeria direkt neben unserem Hotel und es wurde 12, bis wir im Bett waren. Und als wir in unser Zimmer kamen, hörte ich schon, wir hatten das Fenster offen, hörte ich, dass irgendwo jenseits des Hinterhofs dieses Hotels eine Party gefeiert wurde. Ja, ihr kennt das, die Franzosen, die Pariser haben diese Lebensart, wenn Party gefeiert wird, dann richtig. Und ich legte mich hin und dachte, am Anfang war ich so müde, dass ich so ein bisschen einnicken konnte. Aber immer so an der Schwelle zum Einschlafen von diesem Geräuschen, von diesem Rufen, von dieser Musik. Und ich konnte 2,5 Stunden nicht einschlafen. Es war 2:30 Uhr morgens, als ich schließlich aufstand, Peter gerüttelt habe und ihn gefragt habe, ob er noch ein zweites Paar Ohrenpfropfen für mich hätte. Also er war so weise gewesen, hatte sich schon ganz am Anfang Ohrenpfropfen reingesteckt. Wie ich später erfuhr, wegen meinem Schnarchen eigentlich. Prophylaktisch. Aber ich war so froh um diese Ohrenpfropfen, ab da konnte ich dann schlafen. Aber weil wir relativ früh vom Hotel abgeholt wurden, mussten wir früh aufstehen. Um 6 Uhr war schon wieder Tagwache und ich habe also gut 3,5 Stunden geschlafen. Und kam dann zu Hause an und wusste, ich muss noch die Predigt vorbereiten. Aber Halleluja, der Herr ist gut. Amen. Ich schlug meine Computerbibel auf. Hast du das schon mal probiert? Deine Computerbibel aufzuschlagen. Ich rollte meine Computerbibel auf. Und der erste Vers, der mich ansprach, war Matthäus 11, Vers 11. Und ich hatte ja schon in Paris über Größe und Bedeutung nachgedacht. Was hebt mich hervor aus der Menge? Was lässt mich größer sein als die Menge? Bin ich besser angezogen? Habe ich die teurere Uhr? Oder was macht mich aus? Wer bin ich? Was gibt mir Bedeutung, nicht nur im Königreich Gottes, sondern auch für die ganze Welt? Weil versteht ihr, dieser neue Maßstab des Königreiches gilt nicht nur intern. Manchmal haben wir so diesen Eindruck, ja, das ist alles nur intern, oder? Wir haben da so unseren Keimclub und da sind wir gross. Aber ich habe Neuigkeiten für dich, du bist auch gross für die Welt. Du bist auch groß für sie. Und wenn sie geistlich sehen könnten, mit geistlichen Augen, so wie du sehen kannst, dann würden sie sehen, dass du größer bist als irgendwelche Filmstars, die angeschlagen sind an den Plakatwänden, wie Tom Hanks oder Jean Reno oder wer auch immer es sein mag. Sie würden sehen, dass sie sich eigentlich an dir orientieren müssten. Sie würden sehen, dass sie eigentlich hören sollten, was du zu sagen hast. Und in diesem Bewusstsein, wisst ihr, das ändert total unser Bewusstsein als Menschen. Du bist auf einmal jemand. Sag mal, ich bin jemand. Ich bin jemand, und zwar nicht irgendjemand, und zwar nicht irgendjemand, sondern ein jemand Gottes. Sondern ein jemand Gottes. Das heißt, du kannst mit erhobenem Haupt durch das Leben gehen. Du sollst mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Ohne Minderwertigkeit. Ich meine, hallo, du bist geboren worden ins Königreich Gottes, bist größer als Johannes der Täufer. Wer will es mit dir aufnehmen? Matthäus 13, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Jesus hier macht. Nämlich, wir müssen diese Größenverhältnisse richtig einschätzen. Er vergleicht hier das Königreich Gottes mit einem Senfkorn. Das heißt, das Königreich Gottes erscheint in unseren Augen erst einmal sehr klein. All das, wovon wir hier reden und geredet haben und von dem das Wort Gottes auch spricht, mag uns manchmal sehr unbedeutend erscheinen. Hä? Jesus, was hast du jetzt genau sagen? Was ist das für mich? Wie gibt mir das Bedeutung und Größe? Das ist doch nur Senfkorn. Herr, du machst mir Versprechungen für eine glorreiche Zukunft im Himmel. Ja, schön. Wenn du dieses Senfkorn nimmst, wenn du dieses Senfkorn nimmst und es säst, das heißt, etwas damit tust, was tut man mit einem Senfkorn? Du musst daran glauben, damit du etwas tust damit. Wenn du nicht glauben würdest, dass ein Samenkorn Frucht bringt, würdest du es nicht wegwerfen. Wenn du nicht glauben würdest, dass ein Senfkorn zu einem Baum wird, in dem die Vögel des Himmels nisten, du würdest es nicht einmal absichtslos irgendwo hinstreuen. Du würdest es in den Müll werfen. Du musst an diesen Samen glauben. Und ich meine, das ist der Stolperstein, mit dem wir es zu tun haben. Das Reich Gottes mag uns sehr klein vorkommen. Das Reich Gottes mag uns sehr geringfügig vorkommen. Wir denken, ja, das hat nicht wirklich Bedeutung. Das Reich Gottes in dieser Welt ist nicht sichtbar, es macht nicht Geschichte, es kommt nicht vor in den Medien, die Leute reden nicht darüber, es ist nicht in jedem Magazin, die Leute finden es nicht hip, die Leute finden es nicht modisch. Also was soll ich damit? Wart's ab, bis dieser Same aufgeht und zu einem Baum wird, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und die Vögel des Himmels hier sind ein Bild für die Segnungen des Himmels. Möchtest du, dass die Segnungen des Himmels in deinen Ästen nisten? Auf deinen Ästen landen? Du musst eine gewisse Größe erreicht haben, jetzt im Bild gesprochen, damit Vögel kommen und auf dir landen. Damit Vögel kommen können, um auf dir ihr Nest zu bauen. Ja, Vögel landen nicht gerne am Boden. Sie bauen ihre Nester nicht am Boden normalerweise, sondern sie bauen ihre Nester oben, auf den Ästen, damit sie näher am Himmel sind, damit sie eine bessere Abflug- und Landemöglichkeit haben. Ihre Startbahn, ja, sie brauchen eine bestimmte Startbahn. Je größer du wirst im Königreich Gottes, desto mehr wirst du es erfahren, dass die Vögel des Himmels in deinen Ästen nisten. Dass die Segnungen Gottes in deinem Leben sichtbar werden. Das geht Hand in Hand. Das geht zusammen einher. Und hier wieder, werde ein Gewalttuender. Reiße diese Dinge mit Gewalt an. Ich sage, ich habe die Nase voll, klein zu sein. Ich habe die Nase voll, ein geistliches Baby zu sein. Ich habe genug davon, ein geistlicher Säugling zu sein, dem man immer nur Milch geben kann und dem die Milch sogar noch zu heiß ist. Seid ihr noch da? Entschließe dich heute, dich nicht mehr mit dem Kleinsten zufrieden zu geben. Und entschließe dich auch, ich werde meine Größe und mein Verlangen nach Bedeutung nicht auf menschlichen Wegen stillen, sondern dort, wo es gesegnet ist, dort, wo es mir gesetzt ist, nämlich im Königreich Gottes. Gott möchte, dass du groß wirst. Du sollst höher steigen und nicht niedersinken. Das Haupt sein und nicht der Schwanz. Glory. Amen. Amen. Halleluja.